heute Nachmittag habe ich einen Text, einen Wahrheitsbereich auf dem Herzen, der passt ganz zu dem zusammen, was wir miteinander sangen. Nur Gefäße, heiliger Meister, aber nicht leer. Doch gefüllt mit deiner Kraft. Und wenn in solchen irdenen Gefäßen wie wir Gottes Kraft da drin ist, dann will diese Gotteskraft auf etwas tun. Das soll nicht ein Pfund sein ins Schweißtuch und eingegraben. Diese Kraft Gottes, die will etwas tun. Nichts Absonderliches. Nicht so, dass wir bewundert werden, aber zu seiner Ehre. Das will er. Und was da nötig ist, dass diese Kraft wirksam werden kann, die Gott in solche leere Gefäße, wie wir sie schenken und geben möchte, das will ich jetzt lesen aus einem Bibeltext, den man das hohe Lied der Liebe im Neuen Testament nennt. 1. Korinther, Kapitel 13. Und da will ich lesen, wir wollen da gut hinhören. Ein sehr umstrittener Text. Wir möchten uns aber an die Bibel, das Wort Gottes, wollen wir uns halten. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, aber hätte die Liebe nicht, so wäre ich nicht ein Nix. Ich wäre aber ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen, aber hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Jetzt wird diese Liebe charakterisiert, biblisch charakterisiert, nicht psychologisch, nicht pädagogisch, eben göttlich charakterisiert. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt diese für mich so zum Nachdenken anregende Aussage. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, natürlich, was Gott gesagt hat und versprochen hat, nicht was die Menschen lügen untereinander. Sie erträgt alles, glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Jetzt noch einen Vers. Die Liebe, nicht die Liebe, diese Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird, und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Jetzt fange ich einmal wo ganz anders an und komme auf den Bibeltext. Ich will aber nicht abschweifen und will nicht Nebensächlichkeiten in den Vordergrund rücken. Das, was ich jetzt erkläre, soll nur eine Hilfe sein, um das Wort besser zu verstehen. Ich war unterwegs mit dem Auto zum Ararat, den kennen wir aus der Bibel. Da ist die Arche Noah gelandet. Man hat dann schon gefragt, ja Bruder Wegner, hast du die Arche gesehen? Die Leute wissen nicht, dass der 5100 Meter hoch ist, der Berg. Und oben ewiger Schnee, Gletscher und Eisregionen sind. Aber es haben tatsächlich Forscher, ich habe Aufnahmen davon gesehen, Teile, vereiste Teile von der Arche noch gefunden, als Mahnmal an das, was die Bibel, was das Wort Gottes berichtet, also auf Realität beruht. und nicht nur Einbildungen frommer Leute sind. Ach ja, es war schon hinter Ankara, aber noch vor der anatolischen Hochebene. Da war ich müde geworden, hatte Rast gemacht, weil ich ein Bächlein da sah und Schatten und Bäume, dachte ich, ruste ein bisschen aus. Und da war ein Mann, der hat gearbeitet, der hat gepflügt, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Der hat eine magere Kuh gehabt, denn in den Regionen, da ist meistens dürr alles. Und ein kärglicher Boden. Da ist der Boden auf der Alp oben, der bearbeitet wird, noch ertragreich. So kärglich. Und das Tierlein, das da den Pflug gezogen hat, das hat auch erbärmlich ausgesehen. Und der Mann selber, der war auch so vergrämt, war der. Und dann habe ich mir seinen Pflug angeguckt. Da war nicht ein Metallteil, das den Boden aufgepflügt hat. Das war ein Stück Hartholz, ein spitzes Hartholz. Und mühsam, wenn ein Stein kam, musste der den wegräumen. Mann, hat der sich geplagt. Ich habe bei mir gedacht, ach, wenn das möglich wäre, dem Mann würde ich so gerne einen richtigen, metallenen Pflug würde ich dem geben. Der quält sich ja schrecklich und furchtbar. Das habe ich erzählt, um damit zu sagen, für die Arbeit, die der Mann getan hat, gehörte ein funktionsfähiges, richtiges Werkzeug. Jetzt mache ich einen Punkt und fange woanders an. Das liegt noch weiter zurück. Im Jahre 1969 bin ich etwa im Juli von Afrika heimgekommen. Auch in einem erbärmlichen Zustand. Ich hatte Malaria und war bis an den Rand des Todes gebracht worden. Mann, war ich vielleicht kaputt. Ein Elendszustand. Ich war müde und schlapp, dass es regelrecht wehgetan hat. Aber es war gut für mich, denn vorher habe ich gestrotzt vor lauter Gesundheit. Mann, hast du da einen Unternehmungsgeist, wenn man da so fit ist. Ab und zu muss Gott eine Rebe abschneiden, ab und zu muss er ein bisschen was wegnehmen und eine Bremse einbauen, das wissen wir ältere Leute doch schon, damit nicht gerade alles so geht, was wir gerne hätten. Prompt in dem Zustand haben wir gebaut in Mühlacker und sind eingezogen, haben Teilarbeiten übernommen, weil es dann billiger war. Und dann hat man für die Leitung vom Haus her bis zur Garage, na, vielleicht so etwa 9 Meter einen Graben legen müssen. Und das war mir zugedacht in meinem erbärmlichen Zustand. Und ich habe halt noch den Pickel gehabt und eine Schaufel habe ich da. Und ich habe mich abgequält und wir hatten lehmigen Boden da gehabt. Nicht Sandboden, kein lockerer Boden. Das war ein harter Boden, wie unser Leben manchmal ein harter Boden ist, wenn Gott daran arbeitet. Ich habe dann immer so 5-10 Minuten habe ich gearbeitet. Dann war ich in meinem Schwächezustand so fertig, dass ich dann eine Viertelstunde Pause habe reinlegen müssen. Endlich war mein Gräblein fertig und die Leitung konnte zur Garage gelegt werden, damit wir da elektrisches Licht hätten. Ein paar Monate später macht das mein Nachbar. Der war nicht so dumm wie ich. Der hat sich da so einen kleinen Minibagger geliehen. Und ich habe gestaunt. Der war, was weiß ich was, in der Viertelstunde war der fertig. Ich habe 4-5 Stunden gebraucht. Ganz schmal, der hat das nur so aufgerieselt, rausgeschaufelt. Der hatte das richtige Werkzeug für die schwere Aufgabe. Dazu gibt Gott die Gaben den Leuten, denen er eine Aufgabe gibt. Wollen wir uns das einmal merken? Eine Gabe ist nicht dafür da, um anzugeben. Nicht um mit anderen zu vergleichen. Nicht um neidisch zu werden. Eine Gabe ist für eine Aufgabe da. Und die Aufgabe können wir uns auch nicht selber geben, liebe Geschwister. Eine Aufgabe muss Gott geben. Und wenn Gott eine Aufgabe gibt, dann gibt er auch eine Gabe dazu. Und das sind die Fähigkeiten, im Sinne Gottes zu arbeiten. Gott ist kein Leuteschinder. Und wenn er Menschen in sein Reich einstellt, in seinem Garten einstellt, auf dem Missionsfeld einstellt und er gibt den Auftrag, dann gibt Gott auch ganz, ganz gewiss die Gabe dazu, die Fähigkeit dazu. Ich denke da an den Petrus. Der war ja ein Feigling von Natur aus. Der hat um sein Leben gefürchtet, obwohl er ja vorher so ein Optimist gewesen ist. Hat gesagt, Herr, wenn sie dich alle verlassen, wirklich alle, aber ich doch nie. Dieser gute Vorsatz, gute Vorsätze, hat ein Evangelist einmal hier in der Bundesrepublik gesagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Der hat versagt, so versagt, dass er nachher bitterlich weinen musste. Ich habe über mein Versagen auch schon bitterlich weinen müssen und beklagen müssen. Aber der Heiland hat ihn nicht verworfen. Er hat ihm nur gezeigt, mit menschlicher Kraft, Petrus, kann man kein wahrer Zeuge sein. Da braucht man die Kraft Gottes dazu. Und wo Pfingsten gekommen ist, die Kraft des Heiligen Geistes, wo großes Feuer kam, das sich richtig verteilt hatte, vom Himmel her eingeteilt war. Und was da geschah, das ist so sehr umstritten. Liebe Geschwister, ich will mich dann die Bibel halten. Spekulationen und allerlei Wildwüchse, das lehne ich total ab. Aber das, was da gesagt wurde an dem Tag, als Gott wesenhaft in die Gemeinde kam, zu den 12 und erweiterte Grundlage zu den 120, die dazu bereit waren, das lasse ich stehen. Ich würde mich hüten, dagegen zu reden. Es kam ein Brausen. Das Völkermeer braust auch. Aber das war ein Brausen, das ist vom Himmel hergekommen. Ich habe brausende Versammlungen erlebt, liebe Geschwister. Aber ich liebe das, wenn das Brausen von oben herkommt. Und wer Christi Geist nicht hat, wer dem widersteht, was von oben kommt, der hat kein Verbrechen begangen. Aber er verschließt sich gegen dem Schönsten, dem Besten, das Wunderbarste, was Gott anzubieten hat, Christus in uns. Jemand hat einmal gefragt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Jünger Jesu vor Pfingsten und was ist bei einem Jünger nach Pfingsten? Was hat das gebracht? Was muss das bringen? Was bedeutet Pfingsten eigentlich für uns? Aber neben mir hat ein Bruder die feine Antwort gegeben. Vorher war Jesus bei ihnen und nach Pfingsten war er in ihnen. Christus in uns, die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Wo ist Hoffnung in der Welt? Was hat die Menschheit für eine Hoffnung? Was hat sie denn für eine Zukunft? Man macht sich Sorge über seine Kinder und Enkelkinder.
Also ich bin so dankbar, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die Sünde hinweggenommen hat. Und diese wunderbare Gabe der Heilige Geist gekommen ist, dass ich, kleines, armseliges Menschlein, so verdreht und so verdorben, für ihn gebräuchlich werden kann. Und was hat der Petrus bekommen? Der hat seine Feigheit, seine Angst vor Leiden und eingesperrt zu werden, hat er weggelegt und hat den Bürgern in Jerusalem gesagt, ihr seid die Mörder dieses Gerechten, genauso wie eure Väter die Propheten verfolgt haben, so seid ihr zum Mörder geworden. Jetzt hätte er aber um sein Leben fürchten müssen. Nein, bei diesem mutigen Zeugnis, bewirkt von der Kraft Gottes, so lege ich das aus, ging es den Leuten ums Herz. Das hat Buße gewirkt. Wenn du einen Menschen zur Buße überreden willst, da kannst du reden, solange du willst und so schön du willst. Da schaut nicht viel dabei heraus. Der Geist Gottes hat den Petrus als Werkzeug benutzt, als Arbeiter benutzt und hat ihm eine Gabe gegeben, hat ihm die Salbung gegeben. Und er hat nicht in Zungen zu den Leuten geredet, sondern in der Heimatsprache. Nachher kam das andere auch. Aber das ging ihnen durchs Herz. Wie ist denn das, wenn Gottes Wort einem Menschen ins Herz hineindringt, nicht nur in den Kopf? Ja, wir sind tatsächlich Mörder geworden. Wir sind so fromme Leute. Wir halten das Gesetz des Mose. Wir haben alle angeordnete Feste besucht. Und jetzt sind wir zu Mörder geworden. Ja, was sollen wir jetzt tun? Da war die Bußfertigkeit. Einsicht nenne ich das einmal. Wenn Gottes Wort durch eine gute, geistgewirkte Predigt Einsicht bewirken kann. Und der Mensch sieht, wer er in Wirklichkeit ist. Nicht das, was er vortäuscht nach außen hin, sondern was er wirklich ist in seinem Inneren. Da tut man Buße. Was sollen wir tun? Und jetzt der Hinweis, ist wieder mein Thema. Tut Buße, anders geht's nicht. Tut Buße heißt, erkennt eure Sünde, erkennt eure Fehler, gebt's ehrlich und offen zu und schließt einen neuen Bund mit Gott, nicht mehr den Bund der Beschneidung. Lasse sich ein jeglicher taufen, nicht in erster Linie in eine Konfession, auf den Namen Jesu Christi, denn nur in ihm habt ihr Vergebung. Zur Vergebung der Sünde, die muss weg sein. Sonst kann der Geist Gottes nicht ins Leben hineinkommen. Das ist der biblische Weg und so müssen wir lehren. Nicht experimentieren, liebe Geschwister. Nicht psychologische Gewalt anwenden. Nicht raffinierte Methoden. Das hat man bei mir gemacht. Ich habe es auch woanders gesehen. Und seither gehe ich gern den biblischen Weg. Und den will ich auch mutig und ehrlich bezeugen. Und der hilft auch. Die Wahrheit, die macht frei. So werdet ihr empfangen, nicht eine Gabe des Heiligen Geistes, das kann wieder wahr sein, aber den Heiligen Geist als Gabe. Singen wir doch. O Gott sei gelobt für den Heiligen Geist, der zum Heiland uns führt und dann himmelwärts weist. Gott sei Dank für die unaussprechliche, nicht zu beschreibende Gabe, dieses Geschenk des Himmels, dass Pfingsten gekommen ist, dass Gottes Geist gekommen ist, wie es dem Abraham schon 1300 Jahre vorher versprochen hatte. Der Segen Abrahams auch auf die Heiden käme. Und das ist so was Schönes, wenn man ohne Angeberei in aller Demut sagen kann, ich bin Gott dankbar, dass er Jesus als die Gabe für die Menschen gegeben hat, seinen hineingeborenen Sohn dahin gab. Und das, weil er die Sünde aus dem Mittel getan hat, die Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes gekommen ist. Und wie hat Jesus den Jüngern gesagt? Auf dem Ölberg, wie hat er gesagt? Nachdem sie auseinandergelaufen waren und er sie wieder 40 Tage lang hat einsammeln müssen, halt nicht davonlaufen. Mit meinem Tod ist das nicht zu Ende. Das Ewige fängt erst mit meinem Tod und mit meiner Auferstehung an. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Wartet noch in Jerusalem. Wo? Nicht irgendwo, nicht auf dem Jahrmarkt. Nicht im Internet, nicht auf dem Fußballplatz, nicht in der Disco. Wartet zu Jerusalem, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Warum denn jetzt nicht? Ja, ihr braucht die Kraft, Die Aufgabe, die ihr bekommt, ist schwieriger, als mit einem Holzpfahl Boden aufzupflügen oder ein Leitungskanal zu legen. Müssen wir ja machen im Auftrag Gottes. Leitungskanäle legen für die Ewigkeit mit einfachen Mitteln. Da brauchen wir das richtige Werkzeug dazu. Gott gibt Gnadengaben. Wie hat er gesagt? Tut Buße und lasse sich nicht, wer will, ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde. Denn diese Verheißung, sagt Petrus, ist euer und auch euren Kindern. Und da steht noch was. Und alle, die der Herr durchs Evangelium noch zu diesem Segen herzuführen wird. Seither singe ich das Lied auch ganz anders. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land, doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? Der Segensstrom, das Wirken des Heiligen Geistes in ganz verschiedener Form, liebe Geschwister, vielseitig. O Seele, ich bitte dich, komm und trink von diesem Strom. Fließt der Strom des Segens, kann der Heilige Geist heute Nachmittag wirken? Ja. Also wartet in Jerusalem. Gott hält, was er verspricht. Das kommt ganz gewiss. Ihr braucht noch ein bisschen Geduld. Brauchen wir auch Geduld? Geduld aber ist euch Not, damit ihr die Verheißung auch wirklich erlangt. So, das war eigentlich so die Vorrede, um in diesen gelesenen, wunderbaren Bibeltext da hinein zu gelangen. Denn wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, die beschrieben wird, nicht die Liebe, von der die Welt Romane schreibt oder von denen Filme gedreht werden, und hätte die Liebe nicht, dann wäre mir diese Gabe, wenn nicht Liebe, die Triebkraft, der Treiber für diese Gabe ist, das heißt nicht, sie wäre mir nichts nütze, aber ich wäre wie ein tönendes Erz. Manche hören Glocken gerne. Ich habe Leute kennengelernt. Ich habe neben dem Kirchturm gewohnt und die Schläge der alle Viertelstunde. Die haben gesagt, es ist nicht auszuhalten. Es hat im ganzen Land schon den Aufgeschrei gegeben, die Glocken müssen weg. Manche hören sie gerne und manche können sie gar nicht leiden. Wenn eine Glocke nicht aufdringlich ist, ich war einmal im Tal, da hatte ich zu tun, da war so ein kleines Kirchlein, der hat so eine schöne, angenehme Glocke gehabt. Ich habe mich schon immer gefreut, wenn die Glocke geläutet habe. Tönendes Erz, eine klingende Schelle, aber kein Leben. Wenn ihr die Liebe Gottes hinter dem Gabenträger steht, liebe Geschwister, dann ist es ein tönendes Erz. Und man kann Erz und man kann Metall sehr zum Klingen und Schlagen bringen. Ja, da mal eine riesige Dummheit gemacht mit einem kleinen Metallstück. Das war, ich glaube, so eine kleine Dose war's. Und da hat man dann, wenn die leer war, auf die eine Seite gedrückt und hat es klack gemacht. Und zurückgesprungen ist wieder. Klack gemacht, und das habe ich einmal jemand ans Ohr gehalten, und der ist beinahe taub geworden. Ich empfehle das niemand zum Probieren. Metallenes Geräusch. Geräusch kann lästig werden, Geräusch kann schön sein, aber wenn hinter den Gabentätigkeit die Liebe Gottes steht, reine, saubere Liebe Gottes, dann kann Gott wirken. Liebe ist die Atmosphäre, wo Gott wirkt. Hass ist die Atmosphäre, wo der Teufel wirkt. Was haben wir für eine Atmosphäre? Ich verdächtige euch nicht. Ich wünsche nur, dass wir eine gute Atmosphäre, dass das nicht nur Redegeräusche sind, dass das nicht nur Abläufe einer Stunde sei, sondern dass Gott wirken kann durch seinen Geist und dass Gnadengaben, auch die Kanzelsprache, auch die Verkündigung, das ist auch Gnadegabe nach den anderen Kapiteln, dass das richtig getätigt wird. Also der Apostel Paulus, der geht hierher und stellt die Liebe den Gnadengaben gegenüber, nicht weil er eins ausschalten möchte. Eins gehört zu dem anderen. Ich kann nicht die Liebe hervorheben und die Gaben ableugnen. Ich kann aber nicht Gaben tätigen, auf Biegen und Brechen und die Liebe übersehen. Da hat mir mal ein Bruder sehr gut geholfen. Seither verstehe ich diesen Text besser. Ich hatte im größten Jugenddorf in der Bundesrepublik Deutschland durch einen evangelischen Pastor, war ein junger Pastor, der war erst von der Uni gekommen. Aber er hatte Glauben an den Herrn Jesus gehabt. Viele moderne Gedanken gut, aber er hat Jesus lieb gehabt und hat von Herzen an ihn geglaubt. Der hat in einer Stubenversammlung so mal beigewohnt, wo ich da den Dienst hatte, sagte, du, ich kann es ermöglichen, von oben herunter, dass wir da einmal so eine Woche Evangelisation im Jugenddorf haben. Das sind ja Leute, die kein Elternhaus mehr haben oder die von den Eltern ausgestoßen sind. Und das ist ja, sind arme Menschen. Und da sollte man das Evangelium hineintragen. Auch habe ich gesagt, ja, da bin ich bereit. Ich hatte vorschnell zugesagt. 4 Wochen bevor der Termin kam, oder 3 Wochen, kriege ich Schrift von dem lieben Pastor. Und er hatte das fachgerecht durchführen wollen. Zu meinem Schrecken, muss ich sagen. Wisst ihr, was der gemacht hat? 5 Vorträge hatte ich. Der hat für jeden Abend ein Thema ausgewählt mit einem einzigen Wort. Ein einziges Wort. So ein Leitwort. Und für jedes Leitwort hatte er dann auch noch einen Experten. Der sollte das Problem, bevor ich darüber spreche, umreißen. Da hat er einen Psychologen bestellt, einen ausgewachsenen Psychologen. Der sollte erklären, was Angst ist. Und dann sollte ich eine halbe Stunde darüber sprechen, wie Gott die Angst sieht, wie man befreit werden kann, was die Angst für Hindernisse sein kann. Und dann hat er noch einen staatlich angestellten Drogenberater herbeigebracht. Der sollte über das Drogenproblem reden und das Thema hieß Drogen. Das eine Angst, das andere Drogen. Wieder ein anderer hat er bestellt, der sollte so über ein bisschen so eine Art Psychologie reden, nicht Angst, das war mehr so soziale Psychologie, Fremdbestimmung. Zu was wird der Mensch nicht alles gedrängt, was er gar nicht will? Kann der Mensch überhaupt noch das tun, was er eigentlich will? Oder wird er so manipuliert und so beeinflusst, dass er ja gar nicht mehr das tut, was er will, sondern das tut, wozu er durch seine Umgebung oder von höherer Ebene her, von Politik, gezwungen wird. Ha, da hat er da so einen Berater auch noch gehabt. Und dann hat er einen Mann, das war ein hoher Angestellter, der hatte 5 Kinder, das war der Vorredner für das Thema Generationsproblem. Das ist Generationsproblem zwischen der Ältere und der Jüngere, da liegen Welten. Und zwischen der Jüngerin, der noch Jüngerin, da liegen auch Welten. Mensch, wir leben, wir reden anders, wir denken anders, wir verhalten uns ganz anders. Mensch, sind da Trennungslinien in die Familien da hineingezogen worden. Ich habe das jetzt nur angedeutet. Einen will ich herausgreifen, gerade den mit dem Generationsproblem. Der hat es so geschickt gemacht und das erzähle ich hin und wieder gerne. Der Vorredner hatte selber 5 Kinder. Der hat nicht nur Bücher gelesen über das Generationsproblem, der hat es täglich hausnah erlebt. Und er hat es so gemacht, das vergesse ich nie. Der ist nicht da vorne, hat da einen theoretischen Vortrag gehalten. Wisst ihr, wie der angefangen hat? Dann hat er gesagt, ihr junge Leute, was habt ihr eigentlich gegen die Alter? Die haben alle mal verdutzt geguckt. Jetzt gebe ich euch 5 Minuten oder 10 Minuten. Und da dürft ihr ganz offen sagen, was euch an der alten Leute nicht passt. Das war spannend. Da waren auf einmal alle ganz wach. Die waren alle ganz dabei. Aber dann kriege fairerweise die Alte auch wieder 10 Minuten. Dann sollen die sagen, was ihnen an der jungen Leute nicht passt. Und dann weiß jeder in diesem Raum, was das Generationsproblem ist. Ich habe gestaunt, ich will es noch jetzt kurz erläutern. Steht ein Mädel auf. Also das kann ich gar nicht leiden. Meine Eltern, die haben einen Betrieb. Das ist sehr gut. Und ich muss halt da mitarbeiten. Aber ich sehe, wie die sich an dem väterlichen Betrieb regelrecht kaputt machen. Der Gesamt, Samstag und Sonntag ist auch nicht mehr da. Und was ich nicht mitmache, ich soll mich auch kaputt machen. Und die sagen, das ist ja für dich. Nein, das mache ich nicht. Ich musste da ihr irgendwo Recht geben. So ganz Unrecht hatte die nicht. Kommt der junge Mann, ich kann es nimmer mit anhören, hat er erklärt. Immer, wenn ich etwas machen will, ist es falsch. Und wenn ich dann frage, warum ist es falsch? Du bist noch zu jung, dir fehlen noch die Erfahrungen, du brauchst noch Erfahrungen dazu. Und so ging es durch die, ach, man hätte Stunden weitermachen können. So hat er gesagt, so Schluss, jetzt wissen wir, jetzt, was ist mit der Alte? Jetzt wollen wir auch die Alte zu Wort kommen lassen. Steht der Mama auf und sagt, ich bin berufstätig. Wir haben leider nur ein Kind. Und wenn ich müde bin und würde mich so sehr freuen, wenn meine Tochter, ohne dass man ständig darauf hinweist, einmal sagen würde, Mama, ich sehe, du bist so müde, du bist so abgeschafft. Komm, den Abwasch, den will ich einmal übernehmen. Das würde mich so sehr freuen. Ein Vater steht auf und hat gesagt, die jungen Leute sind ja heute ganz anders, als wir früher gewesen sind. Ich hab's nicht gern, aber ich muss es akzeptieren. Aber es ist halt doch zu viel, wenn mein Filius, der Jüngste, wenn der nach Hause kommt, nachts um 2 mit Geräusch und Poltern und manchmal mit am 3 Uhr und manchmal kommt er gar nicht heim, wenn man ihn fragt, ja, wo warst du? Vorsichtig schon fragt, dann brummt rein, ja, geht euch gar nichts an. Generationsproblem. Aber durch diese Gegenüberstellung hat man genau erkennen können, wo die Probleme liegen. Paulus stellt hier die Gaben der Liebe gegenüber, damit wir die Liebe richtig bewerten können und damit wir die Gnadengaben nicht verleugnen und richtig bewerten können. Ich sage noch einmal, Gnadengaben dürfen die Liebe nicht ausschließen und die Liebe darf die Gnadengaben nicht ausschließen. Deshalb hat der Apostel Paulus von der ewigen Weisheit in Kapitel 12 die Gnadengaben beschrieben und in Kapitel 14 hat er auch die Gnaden, die Dienstgaben beschrieben und dazwischen mittenein hat er die Liebe gelegt. Das ist so wertvoll. Darf ich noch erwähnen, hier werden die Gnadengaben auch so in ihrer eigentlichen Wirksamkeit und Bedeutung dargestellt. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete. Also in der Sprachauswirkung, so in der mentalen Empfindung sind schon Unterschiede da. Französisch ist die Diplomatensprache. Da kannst du dich so gewählt ausdrücken. Da kannst du ein Problem so umschreiben, damit man es nicht direkt benennen muss. Deshalb nennt man Französisch die Diplomatensprache. Oder zum Beispiel die Italiener, das sind Gesangsleute. Französisch eignet sich nicht so gut zum Singen. Und da gibt es so verschiedene. Ich habe mal da an der russischen Grenze, wo die Grenze noch zu war, habe ich mal einen Russen singen gehört, ganz orthodox geprägt. Das war nicht ein Singen, wie wir es da singen, aber so eigenartig, die Laute, die Melodie, den habe ich nur einmal gehört, aber den Klang kann ich nie vergessen. Ob man im Himmel mal bayerisch reden werde oder schwäbisch schwätzen werde.
Da können wir sämtliche Sprachen.
Ja, der Heilige Geist kennt sämtliche Sprache, da will ich auch nur drauf zu kommen. Das geschah zu Pfingsten. Aber um Pfingsten richtig zu verstehen, muss ich ein bisschen darauf hinweisen, was für einen Zweck Gott eigentlich mit dem Sprachwunder, so nenne ich das einmal, die Zungenrede übersetzt, Sprachwunder. Und es war auch ein Hörwunder war das auch. Der Geist Gottes hat Aussprache, die Fähigkeit der Zunge und das Gehör benutzt. Da war lange vorher, viele tausend Jahre vorher, in die Menschheit der Größenwahn hineingefahren. Wo die Menschheit vom Paradies weg am oberen Euphrat, das Tal hinunter, da bis nach Irak und bis an den Persischen Golf, wo ja der Abgrund aufgetan ist und da das Öl, das ja ungeheure Probleme, Umweltprobleme produziert hat, der Abgrund sich aufgetan hat und ein Rauch daraus kam, bis dahin waren sie gekommen und dann waren die so schlau geworden mittlerweile und so selbstbewusst, da habe ich gesagt, wir wollen etwas machen, das wir nie vergessen werden, dass wir bestaunt werden. Wir wollen einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel hinaufgeht. Ja, kann der Mensch etwas bauen, kann der Mensch etwas tun, das bis in den Himmel hinaufgeht? Und Gott hat da ein Argument angegeben, warum dass er das nicht zugelassen hat. Ich muss dem wehren, das muss ich verhindern. Sonst wird dem Menschen geradezu noch alles möglich werden. Welche Möglichkeiten hat der Mensch und wie missbraucht er die Fähigkeiten und sein Wissen? Das muss ich hindern. Und wie hat das gehindert? Durch Sprachverwirrung. Diesen Begriff der Sprachverwirrung hat die Bibel aufgegriffen. Es ist zu staunen, wie Jung und Alt sich nicht mehr verstehen miteinander. Wie Rot und Schwarz sich nicht mehr verstehen miteinander. Wie Ost und West sich nicht mehr verstehen miteinander. Und was tragisch ist, wie Mann und Frau sich nicht mehr verstehen miteinander. Und was ich sehr leidvoll finde, wie Geschwister, wie gläubige Leute sich nicht mehr verstehen miteinander. Und dieses Dilemma, das hat Gott zu Pfingsten gezeigt, dass er begonnen hatte, dass der Heilige Geist begonnen hatte, die Sprachverwirrung wieder zurückentwickeln, bis alle Menschheit wieder nur eine Sprache spricht. Und da will ich auch noch etwas hinzufügen. Das ist mir so wertvoll und ist so nützlich. Wo ich in Afrika war, in Tschad war das, da hatte ich einen Franzose dabei, der hat mich übersetzt. Es waren Freiversammlungen, es war ja auch heiß. Dort regnet es ja, in der Trockenzeit regnet es überhaupt nicht. In der Regenzeit regnet es dann ein bisschen viel, da kann man nicht viel machen. Da sind wir von Dorf zu Dorf gegangen, ein Dolmetscher dabei, haben gefragt, meistens den Häuptling da so, etwa der Bürgermeister, so in unserem Sinn, und haben kleines Geschenke gegeben. Da konnten wir Versammlungen halten, da war es so frei und so schön. Einmal war ich wo, da waren mehrere Leute beieinander. Das war das dritte Mal, dass ich da war. Wir wussten, da kommen mehr Leute. Jetzt gab es dort ein Problem, da gab es eine Sprachverwirrung. Und in einem Dorf hat man Tschad-Arabisch gesprochen, im anderen Dorf hat man Banana gesprochen und wieder im anderen hat man Hausa gesprochen. Das sind so verschiedene, aber die kamen aus miteinander. Meistens kannten die das aber nicht alle. Jetzt, wenn ich gesprochen habe, hat der Französische das übersetzt. Und dann habe ich gewartet, bis das weitergeht. Dann hat er gesagt, weitermachen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Dann fünf auf einmal in fünf Sprachen, Landessprachen. Jeder hatte seine Gruppe. Mensch, es war so komisch, ich sollte sprechen, während die sprachen. Ich war fünf Minuten lang richtig irritiert. Das hat uns Babel eingebrockt. Aber Geschwister, der führt wieder zurück zu einer einheitlichen Sprache. Und das ist die schönste Sprache, die es gibt. Die will ich auch jetzt noch, das will ich nicht versäumen noch, hier erklären. Und das war wieder im Nachbarland vom Tschad. Das war in Ostkamerun. Und da hatten wir mit Hilfe von älteren Missionaren da eine Eingeborenenkirche angepeilt, die sollten wir besuchen, sie kennenlernen, was sie lehrt und wie sie wirkt dort unter den Schwarzen, damit Spenden, größere Spenden und Sachwerte, die wir dahin liefern wollten, auch an den rechten Platz kämen. Dann hatten wir einen Treffpunkt ausgemacht miteinander, das war in Yaoundé, der Hauptstadt, so am oberen Teil des Städtchen, da war so ein kleiner Fluss, den hatten wir an der Landkarte gesehen, haben wir gesagt, am Stadtrand mitgeteilt, da wollen wir den Verantwortlichen für die Eingeborenenkirche, titelmäßig würde man das sagen, Bischof, aber das war kein Bischof, es war ein einfacher Mann. Und dann waren wir da, dann haben wir geschaut, und nach einer Weile kommt der Mann da, ein kleiner Mann, der schaut sich so rum, auf einmal merken wir, er bleibt dort stehen, wir bleiben da stehen, er beschaut uns, wir beschaut uns, dann kommen wir näher an den Bachufer darüber, der schaut uns dann an, auf einmal macht er uns Hatz und hängt an meine Brust. Und er hat mich so gedrückt, dass ich gedacht habe, der will mir die Luft abschnüren. So ein Gefühl habe ich gehabt. Aber er hat leuchtende Augen gehabt. Sie kennen sich am Liede und am leuchtenden Gesicht. Und Jesus hat rausgeleuchtet. Was denkt ihr, wie lange wir konferieren mussten, um uns zu verstehen? Überhaupt nicht. Da war eine Sprache da. Der konnte ein bisschen Französisch, ein Übersetzer auch. Und das war alles. Ein bisschen Englisch konnte er, ich konnte ein bisschen Englisch. Aber da war eine Sprache da, die schönste Sprache, die es gibt. Das ist die Liebe. Welche Liebe? Erfüll mich, Herr, mit deiner Gottesliebe, mit jener Liebe, die ans Kreuz dich trieb. Wenn die Liebe das Motiv, die Treibkraft ist, dann können Gnadengaben wunderbar wirken. Dann können Sprachwunder bewirkt werden. Gehörwunder dürfen bewirkt werden. Steht aber nicht die Liebe, die reine, saubere, ungefärbte Bruderliebe dahinter, dann ist es ein tönendes Erz, kann manchmal schöne Spektakel machen, kann viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Aber das wird nicht getan, das getan werden will. Die Liebe ist der Schlüssel zum Herzen und der Herzensboden wird aufgeweicht. Und wie hat Gott durch den Propheten schon gesagt, ich will das steinerne Herz aus euch herausnehmen und will euch ein fleischernes, empfindsames Herz geben durch meinen Geist, den ich in euch geben möchte.
Mein Töchterlein, die Claudia, die war noch ganz klein. Ich denke, so etwa 2-3 Jahre war sie alt, oder 4, ich weiß es nicht mehr, oder 5. Schon lange her. Kommt sie zu mir und sagt mir etwas ganz Liebes, aber auf Schwäbisch. Als Nachbarsleute müsst ihr es ja verstehen. Kommt sie mit einer Frage an mich heran. Papa, ja, magst du mich? Ha jo, habe ich gesagt. Ja, magst du mich arg? Ha jo, Claudia. Ja, da gib mir eine Tafel Schokolade. Ja, so was die Liebe nicht alles herhalten muss. Ne? So meine wir, können wir es mit dem lieben Gott auch machen. Liebe, wir haben schon Vorstellungen von Liebe, nicht wahr? Die Bibel hat aber ganz andere, saubere, göttliche Richtlinien. Ich dachte bei mir, wart, du kleiner Schelm, aber jetzt kommst du auch dran. Sag ich, Claudia, ja, Papa, magst du mich auch? Hajo, Papa. Ja, magst du mich arg? Hajo, Papa. Ja, magst du mich auch, wenn ich dir keine Tafel Schokolade gebe? Hat sie mich angeschaut. Hajo, aber nicht so arg. Ja, ja.
Berechnende Liebe. Die Liebe rechnet nicht. Die gibt sich her. Die opfert sich. Das ist die Liebe. Die brauchst du und deine Umgebung braucht sie. Und wir hier alle brauchen sie auch. Amen. Wollen wir aufstehen, Augenblick still werden. Herr Jesus, du hast Liebe bewiesen unter den schwersten Umständen. Du konntest unter den größten Schmerzen und Qualen, konntest du deinen Peinigern sagen, zum Vater beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, da fehlt mir doch noch so viel. Oh, lass deinen Geist wirken in meinem Herzen, dass ich tragfähiger werde. Und ein Geduldiger ist stärker als 10 Starke. Wir danken dir für die Zusammenhänge in deinem Wort. Amen.
Lieblich Schöpfe Freude und Kraft aus dem himmlischen Saft. Dann quillt über dein Herz im Gesang. Oh, welche göttliche Liebe! Oh, welche Gnade ich hab! Oh, welch ein mildes Erbarmen!